Sie hören den Artikel Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus aus Wikipedia, der Freien Enzyklopädie, mit dem Stand vom 21.01.2007. Der Inhalt steht unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation.
Wirtschaft. Die Eingliederung der österreichischen Wirtschaft in den Vierjahresplan des Deutschen Reiches setzte unmittelbar nach dem Anschluss am 12. März 1938 ein. Bereits am 17. März wurden die Goldreserven der österreichischen Nationalbank der Deutschen Reichsbank übertragen. Das Gold aus Österreich überstieg die deutschen Reserven zu jenem Zeitpunkt um das Dreifache. Im Zuge der Währungsreform wurde der österreichische Schilling mit einem Wechselkurs von 1,5 Schilling zu einer Reichsmark umgetauscht, was der deutschen Regierung und deutschen Unternehmen die Übernahme österreichischer Vermögenswerte erheblich erleichterte. Die Großindustrie ging fast zur Gänze in deutsches Eigentum über. Die Vorstände von Großbetrieben, Banken, Versicherungen und anderer wichtiger Betriebe wurden nach und nach mit regimetreuen Personen besetzt. Für viele Österreicher bedeutete die neue Organisation und Ausrichtung der Wirtschaft vorerst eine Verbesserung der zuvor prekären Situation. Vor allem in Landwirtschaft und Industrie entstanden neue Arbeitsplätze. Auch Großprojekte wie die Hermann-Göring-Werke bei Linz, denen auch die Steyr-Daimler-Puch AG eingegliedert wurde, die Schiffswerft Linz, heute ÖSW AG, gegründet am 24. Juni 1938 als erster Rüstungsbetrieb Österreichs, das Kraftwerk Kaprun oder der Bau von Reichsautobahnen sorgten für Beschäftigungsmöglichkeiten für die Mehrzahl der zuvor Arbeitslosen. Binnen eines Jahres nach dem Anschluss waren praktisch keine Arbeitslosigkeit mehr vorhanden. Neben dem im Land selbst Beschäftigten wurden etwa 100.000 Arbeiter, vor allem Fachkräfte, in das Altreich beordert. Junge Männer wurden vorerst zum Reichsarbeitsdienst und mit Beginn des Krieges verstärkt zur Wehrmacht eingezogen. Dass die wirtschaftlichen Maßnahmen den Plänen zur militärischen Aufrüstung und anschließend der Kriegswirtschaft untergeordnet waren, wurde in dieser Situation kaum beachtet. Jene, die dennoch darauf hinwiesen, fanden sich staatlichen Repressionen ausgesetzt. Siehe auch Wirtschaft im nationalsozialistischen Deutschland. Fremdarbeiter und Zwangsarbeit. Im Winter 1939-1940 machte sich erstmals ein größerer Mangel an Arbeitskräften bemerkbar. Über zwischenstaatliche Verträge wurden vorerst Polen, Tschechen, Slowaken, Italiener und Jugoslawen als sogenannte Fremdarbeiter für die Landwirtschaft angeworben. Nach der Besetzung Polens wurden erstmals auch Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit verpflichtet. Am 31. März 1941 wies eine Aufstellung bereits insgesamt 96.999 Kriegsgefangene aus, die in den Wehrkreisen 17 und 18, also dem Gebiet Österreichs, als Zwangsarbeiter mehrheitlich zum Aufbau von Industrieanlagen und in der Land- und Forstwirtschaft eingesetzt wurden. Männer, Frauen und Jugendliche ab 15 Jahren wurden in den besetzten Gebieten willkürlich aufgegriffen und zur Zwangsarbeit abtransportiert. Die Gemeinden wurden verpflichtet, jeweils eine festgelegte Anzahl von Arbeitern zu stellen. Taten sie dies nicht, wurden mitunter Gehöfte oder ganze Dörfer abgebrannt. Bei einer Rede vor SS-Führern stellte Heinrich Himmler am 4. Oktober 1943 fest: Wie es den Russen geht, wie es den Tschechen geht, ist mir völlig gleichgültig. Ob die anderen Völker in Wohlstand leben oder ob sie verrecken vor Hunger, das interessiert mich nur so weit, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der ausländischen Arbeiter und Kriegsgefangene waren entsprechend der nationalsozialistischen Rassenideologie stark von ihrer Herkunft abhängig. Während Westarbeitern, Franzosen, Belgier oder Niederländer eine bessere Behandlung zuteil wurde als den aus Ungarn und Südosteuropa stammenden, rangierten die Arbeiter aus Polen, dem Protektorat Böhmen und Mähren und der Sowjetunion am unteren Ende der Hierarchie. Sie erhielten die geringsten Lebensmittelrationen, die schlechtesten Unterkünfte und wurden am stärksten vor dem Kontakt mit der einheimischen Bevölkerung abgeschirmt. Enteignungen. In ganz Österreich setzte sofort nach dem 12. März eine Welle wilder Arisierung ein. Geschäfte jüdischer Mitbürger wurden von Requirierungskommandos bestehend aus SA-Angehörigen und überwiegend Zivilisten mit Hakenkreuzarmbinde geplündert. Unternehmen und Wohnungen wurden unter fadenscheinigen Begründungen enteignet oder, nachdem die jüdischen Eigentümer vertrieben worden waren, einfach übernommen. Diese Übergriffe nahmen solche Ausmaße an, dass die Reichsregierung schließlich explizit darauf hinwies, dass diese Vorgehensweise zu unterbinden sei und Enteignungen nur im Einklang mit den Gesetzen geschehen dürften. Für die Opfer machte das im Endeffekt keinen Unterschied. Durch die gesetzlich reglementierten Enteignungen wurde aber sichergestellt, dass das Regime am Raub profitierte und steuernd eingreifen konnte, wenn wirtschaftlich bedeutende Unternehmen davon berührt waren. Im Zuge von Arisierung wurde bis zum 10. August 1938 etwa 1.700 Kraftfahrzeuge und bis Mai 1939 etwa 44.000 Wohnungen beschlagnahmt. Mobiles Eigentum von Hausrat bis zu Kunstgegenständen wurden frei verkauft oder über Auktionshäuser versteigert. Eine führende Rolle hatte dabei in der Ostmark das Dorotheum inne. Besonders wertvolles, etwa Kunstgegenstände, wurden meist Museen oder Universitäten übereignet, aber nicht selten auch günstig von Privatpersonen, die dem NS-Regime nahestanden oder von Funktionären des Regimes erworben. Die Wiener jüdische Gemeinde wurde gezwungen, als Sühne für die von Schuschnigg geplante Volksabstimmung 500.000 Reichsmark zu entrichten. Wer es sich leisten konnte, floh in Länder, die bereit waren, Juden oder politisch Verfolgte aufzunehmen. Das nationalsozialistische Regime verdiente an dieser Flucht, indem es von den Immigranten die Reichsfluchtsteuer, 25% des gemeldeten Vermögens, die Auswandererabgabe und die Sozialausgleichsabgabe einhob und sie zwang, ihre übrigen Vermögenswerte arisieren zu lassen. Im Völkischen Beobachter, dem Parteiorgan der NSDAP, wurde das mit den Worten »Der Jud muss weg, sein Gerstl bleibt da« kommentiert. Gerstl steht umgangssprachlich für Geld. Bei Vermögen der nichtgläubigen Juden wurde der Vermögensentzug teilweise auch über die sogenannte Aktion Gildemeister abgewickelt. Die wirtschaftliche Struktur des Landes wurde grundlegend umgeformt. Gab es beispielsweise 1938 in Österreich noch 157 Apotheken, die von Juden geführt wurden, waren davon im Februar 1939 nur noch 3 übrig. Alle anderen waren immer innerhalb eines knappen Jahres arisiert worden. Das Kaufhaus Herstmanski und das Warenhaus Gerngross an der Maria-Hilfer-Straße, zwei der damals größten Warenhäuser Österreichs, wurden genauso wie zahlreiche Gewerbebetriebe und Unternehmen enteignet und nicht jüdischen Gesellschaften übergeben. Bis 1940 wurden 18.800 der 25.440 im Jahr 1938 im Eigentum von Juden stehenden Unternehmen liquidiert. Nicht in diesen Zahlen enthalten sind Banken. Von den etwa 100 Privatbanken, die als in jüdischem Besitz stehend galten, wurden 8 arisiert und alle anderen von kommissarischen Verwaltern übernommen, geschlossen und aufgelöst. Die Vermögen flossen direkt dem Regime oder ihm nahestehenden Unternehmen zu. Verfolgung. Politische Gegner, Intellektuelle und Künstler. Die Verfolgung von politischen Gegnern setzte, wie auch die von Juden, unmittelbar nach dem Anschluss ein. Innerhalb weniger Wochen wurden rund 60.000 Menschen verhaftet und vor allem in das KZ Dachau deportiert. Die Polizei, die nun Heinrich Himmler unterstand, war ohne Widerstand in den reichsdeutschen Polizeiapparat eingegliedert worden und so standen die Behörden auch alle Unterlagen des austrofaschistischen Regimes zur Verfügung. Auf dieser Basis war es für die neuen Machthaber ein leichtes, die politische Opposition von Seiten der Kommunisten und der Sozialdemokraten, die bereits zuvor als Parteien verboten und verfolgt gewesen waren, in kurzer Zeit weitgehend auszuschalten. In geringerem Ausmaß wurden auch Christdemokraten und Monarchisten zum Ziel von Verfolgung. Vor allem Vertreter der austrofaschistischen Regierung der 30er Jahre wurden verhaftet. Unter den ersten, die nach Dachau gebracht wurden, waren Leopold Figl, Richard Schmitz und Alfons Gorbach, die der Vaterländischen Front angehörten. Bekannte Sozialdemokraten unter den Verhafteten waren Robert Dannenberg, 1942 im KZ Auschwitz ermordet, Franz Ohler, Käthe Leichter, in Ravensbrück ermordet und Karl Seitz. Auch Franz Koritschoner, 1918 Mitbegründer und erster Vorsitzender der KPÖ, der in die Sowjetunion geflohen war, wurde nach seiner auf Befehl Stalins erfolgten Auslieferung im KZ Buchenwald ermordet. Künstler und Wissenschaftler wurden vom nationalsozialistischen Regime, sofern sie nicht dessen Ideologie entsprachen, verfolgt oder zumindest in ihrer Arbeit stark eingeschränkt. Schon vor der Bücherverbrennung 1933 in Deutschland waren auch österreichische Autoren betroffen gewesen, darunter Franz Werfel, Sigmund Freud, Egon Erwin Kisch, Arthur Schnitzler und Stefan Zweig. Nach dem Anschluss wurden politisch und ideologisch unerwünschte Kunstschaffende und Intellektuelle, wie auch jene jüdischer Abstammung, in großer Zahl deportiert. Zu den bekanntesten Opfern zählen der Schauspieler Paul Morgan, ermordet 1938 im KZ Buchenwald, der Dramatiker Joachim Seufer, 1939 im Buchenwald, der Kabarettist Fritz Grünbaum, 1941 im KZ Dachau und der Librettist Fritz Löhner-Beder, 1942 im KZ Auschwitz. Viktor Frankl überlebte mehr als 2 Jahre Gefangenschaft, Ghetto Theresienstadt, KZ Auschwitz, KZ 9 bei Türkheim, ehe er am 27. April 1945 von der US-Armee befreit wurde. Sein Vater starb in Theresienstadt, seine Mutter in Auschwitz und seine Frau im KZ Bergen-Belsen. Unter dem Eindruck des Erfahrenen schrieb er später das Buch »Trotzdem Ja zum Leben sagen«. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager, in dem er, trotz des erlebten Grauens und der Entmenschlichung in den Lagern, für sich zu dem Schluss kam, dass Versöhnung, nicht Vergeltung, die einzig zielführende Form der Aufarbeitung wäre. Eine von vielen geachtete, aber auch viel kritisierte Ansicht. Siehe auch Entartete Musik. Liste verbotener Autoren während des Dritten Reiches. Juden, Roma, Sinti und Jenische. Antisemitische Hetze hat es auch in Österreich bereits lange vor dem Anschluss gegeben. Hitler selbst, der als 20-Jähriger nach Wien gezogen war und dort die Schriften des Rassenideologen und Antisemiten Jörg Lanz von Liebensfeld und die antisemitische Polemik von Politikern wie Georg Ritter von Schönerer, Altdeutsche Bewegung, und dem Wiener Bürgermeister Karl Lueger kennengelernt hatte, war von diesem Milieu mitgeprägt. In der Zwischenkriegszeit waren sowohl Vertreter politischer Parteien wie auch der katholische Kirche gegen Juden und das Judentum aufgetreten. 1925 warnte etwa Bischof Sigismund Weitz vor der Weltgefahr des habgierigen, wucherischen, ungläubigen Judentums, dessen Macht unheimlich gestiegen sei. Und auch die christlich-soziale Partei bediente sich im Wahlkampf teils offen antisemitischer Klischees. Der Austrofaschismus ab 1934 drängt die Juden in der Organisation des katholischen Ständestaates an den Rand der Gesellschaft. Kauft nicht bei Juden, war schon vor der Eingliederung des Landes in das nationalsozialistische Deutsche Reich eine bekannte Parole. 1938 lebten in Österreich, nachdem viele schon zuvor emigriert waren, noch rund 200.000 Menschen, die gemäß den Nürnberger Gesetzen als Voll-, Halb-, Viertel-, Achteljuden galten, davon rund 180.000 in Wien. In den Monaten nach dem Anschluss mussten die im Land Verbliebenen nach Wien übersiedeln. Es kam zu Enteignungen und pogromartigen Übergriffen, die viele in den Selbstmord trieben. Auch Egon Friedel, der noch am 11. März 1938 an Ödön von Horvath geschrieben hatte, »Jedenfalls bin ich immer in diesem Sinne reisefertig«, nahm sich durch einen Sprung aus dem Fenster das Leben, als Gestapo-Beamte ihn abholen kamen. Während der November-Pogrome, der Reichskristallnacht, kam es in Wien, Klagenfurt, Linz, Graz, Salzburg, Innsbruck und mehreren niederösterreichischen Städten zu gewalttätigen Übergriffen auf Juden und jüdische Einrichtungen wie Synagogen. Insgesamt wurden dabei 27 Menschen getötet, darunter auch Richard Berger, der Vorstand der Kultusgemeinde von Innsbruck. Etwa 6.500 Juden wurden verhaftet, von denen die Hälfte in Konzentrationslager, vor allem nach Dachau, deportiert wurden. Ein Jahr nach dem Anschluss lebten in Wien noch ca. 91.000 der sogenannten Volljuden und 22.000 Mischlinge. Ab 1940 wurde die in der Ostmark verbliebenen Juden in großer Zahl in das KZ Theresienstadt oder eines der Ghettos im besetzten Polen deportiert. Baldur von Schirach, als Gauleiter von Wien dafür verantwortlich, bezeichnete dies als seinen Beitrag zur europäischen Kultur. Die Shoah kostete etwa 56.500 jüdischen Österreichern das Leben. Zigeuner galten gemäß der nationalsozialistischen Rassenideologie als den Juden vergleichbar unerwünschte Volksgruppe. Adolf Eichmann stellte 1939 fest, die Zigeunerfrage sollte gleichzeitig mit der Judenfrage gelöst werden. Roma, Sinti und speziell in Österreich die Lovara und Laleri sowie die Jenischen, letztere wurden als Zigeunermischlinge bezeichnet, wurden verfolgt, verhaftet und vielfach auch zwangssterilisiert. Im burgenländischen Lachenbach wurden für sie ein eigenes Zigeuner-Anhaltelager errichtet, wo die Internierten Zwangsarbeit zu verrichten hatten. Am 16. März 1942 unterzeichnete heimlich Himmler den Befehl, alle Zigeuner in das KZ Auschwitz-Birkenau zu deportieren. Die Transporte aus Lachenbach erfolgten ab 1943. Von den etwa 11.000 registrierten Angehörigen dieser Volksgruppen wurden rund 8.000 ermordet.
Sieh Poraimos. Bibelforscher, Priester, Homosexuelle, Körperbehinderte und weitere verfolgte Gruppen. Zeugen Jehovas, Quäker und andere als Bibelforscher zusammengefasste kleinere religiöse Gruppen wurden verfolgt und ihre Anhänger in Konzentrationslager deportiert. Viele wurden als Kriegsdienstverweigerer verurteilt und mehrere hundert Kinder wurden ihnen unter Entzug des Sorgerechts weggenommen. Angehörige der großen Religionsgemeinschaften, römisch-katholisch, evangelisch, blieben in der Zeit des Nationalsozialismus weitestgehend unbehelligt. Gefährdet waren nur solche Priester, die sich offen gegen das Regime aussprachen, am Widerstand dagegen Beteiligten oder Verfolgte in Pfarrhäusern versteckten. Zwischen 1938 und 1945 wurden insgesamt 724 österreichische Priester verhaftet, von denen 20 in Haft verstarben oder zum Tod verurteilt und hingerichtet wurden. In ihrer Tätigkeit wurde die katholische Kirche insbesondere in der Jugendarbeit stark eingeschränkt. Kirchliche Schulen wurden geschlossen und die Jugendseelsorge verboten. Auch eine Reihe von Klöstern, Admont, Altenburg, St. Florian, Göttweig, Kloster Neuburg, Kremsmünster, Lambach, St. Lambrecht, Stams, Willering, Stift St. Paul im Lavantal wurden aufgehoben und ihre Besitztümer beschlagnahmt. Homosexuelle wurden von den Nationalsozialisten als Asoziale betrachtet, weshalb auch sie verfolgt und in Konzentrationslager deportiert wurden, wo sie den rosa Winkel zu tragen hatten. Im Unterschied zum Altreich, wo Homosexualität zwischen Männern gemäß § 175 RStG verfolgt wurde, war nach dem in Österreich bereits vor 1938 geltenden § 129 Absatz 1 auch Homosexualität zwischen Frauen verboten. Diese Bestimmung blieb auch nach dem Anschluss aufrecht, was dazu führte, dass in der Ostmark auch lesbische Frauen inhaftiert wurden. Als ebenfalls nicht der Ideologie der reinen arischen germanischen Herrenrasse entsprechend, wurden körperlich und geistig Behinderte zu Opfern des Regimes. Als unwertes Leben sollten sie vernichtet werden. In dem euphemistisch als Euthanasie, griechisch etwa guter, leichter Tod bezeichneten Programm, wurden sie in eigens eingerichteten Tötungsanstalten ermordet oder zu medizinischen Versuchen herangezogen. Siehe auch Zeugen Jehovas im Nationalsozialismus, Religion während des Nationalsozialismus, Schwule während der Zeit des Nationalsozialismus, Konzentrationslager und Tötungsanstalten. Das größte Konzentrationslager in Österreich war das KZ Mauthausen mit seinen 49 Nebenlagern, Gusen, Ebensee, Melk und andere. Es wurde im August 1938, 6 Monate nach dem Anschluss, von der SS als Außenstelle des KZ Dachau gegründet. Ab März 1939 wurde es zu einem selbstständigen Lager erweitert. Am 2. Februar 1945 versuchten rund 500 Häftlinge, großteils russische Offiziere, aus dem KZ Mauthausen zu entkommen. Die Mehrzahl starb bereits während des Fluchtversuchs im Kugelhagel der Wachmannschaften. Nur etwa 170 von ihnen gelang es, die umliegenden Wälder zu erreichen. Es folgte eine 3 Wochen andauernde Suchaktion, von der SS als Mühlviertler Hasenjagd bezeichnet. Nur wenige Wochen vor Kriegsende nahmen daran neben SS, SA, Gendarmerie, Wehrmacht, Volkssturm und Hitlerjugend auch Teile der aufgehetzten Zivilbevölkerung der Umgebung teil. Wurden geflohene KZ-Insassen entdeckt, wurden sie meist an Ort und Stelle erschossen oder erschlagen. Der Lagerleiter hatte befohlen, niemand lebend ins Lager zurückzubringen. Nur von 11 russischen Offizieren ist bekannt, dass sie auch dank der Hilfe einzelner Zivilisten überleben konnten. Bis zum Kriegsende wurden etwa 200.000 Menschen mit mehr als 30 Nationalitäten nach Mauthausen und in seine Nebenlager deportiert. Rund 100.000 wurden ermordet oder starben im Zuge des Arbeitseinsatzes. Das Zigeuneranhaltelager Lachenbach
wurde am 23. November 1940 in Betrieb genommen. Von dort sollten die Internierten in der Vernichtungslager in Polen oder in andere KZs gebracht werden. Während der Gefangenschaft im Anhaltelager hatten sie die Zwangsarbeit zu verrichten. Von den insgesamt 4.000 Gefangenen fanden mehr als 3.000 in Lackenbach oder einem der Lager, in die sie von dort gebracht wurden, den Tod. Neben den Konzentrationslagern existierten auch Tötungsanstalten, wie jene im Schloss Hartheim, wo im Rahmen der Aktion T4 und der Sonderbehandlung 14F13 insgesamt rund 30.000 Menschen mit Behinderungen, Alte oder Kranke, in einer Gaskammer ermordet wurden. In den Aktenangaben zur Krankheit wurden auch Begriffe wie Deutschenhasser, Kommunist und Polenfanatiker eingetragen. Auch im Rahmen der NS-Medizin fanden Menschen in österreichischen Krankenhäusern den Tod. Allein am Spiegelgrund, einem Tal des Spitalskomplexes auf der Baumgartner Höhe in Wien, wurden rund 700 zum Teil geistig behinderte Kinder ermordet. Österreich als Täter im NS-Regime. Adolf Hitler, geboren in Braunau an Inn und aufgewachsen in verschiedenen Orten Oberösterreichs, betrachtete Österreich, obwohl er die Staatsbürgerschaft 1925 auf eigenen Wunsch abgelegt hatte und seit 26. Februar 1932 Bürger des Deutschen Reiches war, als seine Heimat. Allerdings war Österreich für ihn kein Staat, sondern Teil des gesamten Deutschen Reiches. Bis zu welchem Grad die österreichische wie auch die deutsche Bevölkerung von der rassistischen Ideologie der Nationalsozialisten durchdrungen war und diese willig aufgenommen hatte, ist bis heute Gegenstand von Forschungen und Diskussionen. Während beispielsweise der US-amerikanische Soziologe und Politologe Daniel Goldhagen die Bevölkerung des Deutschen Reiches als Hitlers willige Verstrecker bezeichnete, legte andererseits die im Widerstand tätige Wienerin Ella Lingens großen Wert darauf festzustellen, dass passiver und auch aktiver Widerstand durchaus weit verbreitet war. Erschwert wurde die Opposition zum herrschenden Regime allerdings durch dessen effiziente Verwaltungs- und Überwachungsstruktur und die brutale Sanktionierung selbst geringsten Abweichens von der Parteilinie. Schon ein kritischer Satz über die Situation der Lebensmittelversorgung konnte zur Deportation in ein Konzentrationslager und damit den Tod führen. Jemand, der eine solche Aussage überhörte, also nicht meldete, riskierte bereits damit sein Leben. Dennoch waren Österreicher auf allen Ebenen zahlreich in den Organisationen des NS-Regimes tätig. In der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung waren Rassismus und Vorurteile, etwa gegenüber den Slawen, den Roma und den Jenischen, Antisemitismus und die traditionellen Feindbilder, Frankreich als Gegner in früheren Kriegen, die Bolschewisten unter anderem, weit verbreitet, sodass die NS-Propaganda hier zwar verstärkend und radikalisierend wirkte, bei vielen aber bereits auf vorhandene Ressentiments und Einstellungen aufbauen konnte. Hinzu kamen noch wirtschaftliche Interessen, wie die Aussicht auf die Übernahme von Wohnungen, Geschäften oder Firmen von bei den Behörden angezeigten Volksfeinden. Denunziation von Volksschädlingen, beispielsweise Menschen, die Verfolgten Unterschlupf gewährten oder ihnen bei der Flucht halfen, waren oft nicht bloß ideologisch motiviert, sondern auch mit Aussicht auf persönliche Bereicherung verknüpft. In führenden Positionen fanden sich zum Beispiel 8 von insgesamt 75 KZ-Kommandanten. Eine Reihe, vor allem der in Polen errichteten Lager, hatten ausschließlich aus Österreich stammende Kommandanten. Das KZ Treblinka wurde nacheinander von Irmfried Eberl und Franz Stangl geleitet, das KZ Sobibor von Franz Reichleitner und wiederum Franz Stangl. Kommandanten des KZ Theresienstadt waren die Österreicher Anton Burger, Karl Rahm und Siegfried Seidel. Amon Goeth, der Schlechter von Plaszow, leitete das KZ Plaszow, Herbert Andorfer das KZ Saimist, Belgrad. Als Täter, vom Gestapo-Beamten über an Euthanasie-Programmen teilnehmenden Ärzten bis hin zum maßgeblich an der Planung und Umsetzung des Holocaust Beteiligten, wurden unter anderem folgende Österreicher bekannt: Karl Josef Silberbauer, ab 1939 Gestapo SD, Leiter der Verhaftung Anne Franks. Wolfgang Abel, 1933 Beitritt zur NSDAP, an der Zwangssterilisation sogenannter Rheinland-Bastarde beteiligt. ab 1934 Dozent und stellvertretender Leiter der Abteilung Rassenpflege der Deutschen Hochschule für Politik. Ab 1934 Leiter des Instituts für Rassenbiologie, 1935 im SS Rasse- und Siedlungshauptamt beschäftigt, Obergutachter im Reichssippenamt, ab 1940 Abteilungsleiter für Rassenkunde am Kaiser-Wilhelm-Institut für Anthropologie, ab 1942 Lehrstuhl für Rassenbiologie und für das Oberkommando des Heeres mit Rassenuntersuchungen an 7000 Kriegsgefangenen aus der Sowjetunion befasst. Odilo Globoschnik, 1931 der österreichische NSDAP und 1932 der SS beigetreten, ab 1933 stellvertretender Gauleiter der NSDAP in Kärnten, ab 1939 als S-Polizeiführer in Polen eingesetzt, wo 1942-43 die vier polnischen Vernichtungslager Belzec, Sobibor, Treblinka und Majdanek errichten ließ und einer der Hauptverantwortlichen für die Ermordung von ca. 2 Millionen polnischer Juden war, Aktion Reinhardt. Ernst Kaltenbrunner, 1930 der österreichischen NSDAP und 1931 der SS beigetreten, ab 1938 im Rang eines SS-Gruppenführers Kommandant der SS der gesamten Ostmark, ab 1943 in der Nachfolge Himmlers Chef der Sicherheitspolizei und des SD und wenig später SS-Obergruppenführer und General der Polizei sowie Leiter des Reichssicherheitshauptamtes und damit auch der Gestapo.
Der Artikel Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus wurde von Julian Thien mit dem Benutzernamen The Taxicuter am 21.01.2007 gesprochen. Die Lizenz kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Österreich in der Zeit des Nationalsozialismus. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionen Autoren abgerufen werden.